Ja, moin, dieses Video mache ich wegen Ralf. Ralf hat mich angeschrieben, ist ein alter Regelungstechniker, ist wohl jetzt noch in Rente, bezüglich ja, DDV, Einspeisung, Wärmepumpen. Ich werde das Video nennen, kranke Hydrauliken oder kranke Heizungshydrauliken. Warum? Er hat mich darauf hingewiesen, dass in meiner Aussage da ein Fehler drin ist. Ich sehe das nicht so und ich werde euch auch erklären, warum ich das nicht so sehe. Einspritzschaltung oder Mischschaltung. Das ist jetzt auch ein bisschen mehr für Fortgeschrittene, sage ich mal, dieses Video. Wenn man sich den Drei-Wege-Mischer, deswegen habe ich jetzt hier auch nichts animiert, ich habe das eben gerade gelesen, habe gedacht, ach, das machst du jetzt mal schnell so, weil ich habe keine Lust, da wieder irgendwelche Hydrauliken einzublenden oder so, wer es sich nicht bildlich vorstellen kann. Tja, der soll lieber nicht an Heizung rumschrauben. Also, es gibt ja die Variante, dass der Mischer im Vorlauf sitzt, der Dreiwegemischer, oder im Rücklauf. Ralf sagte, schrieb mir denn, ja, da habe ich einen Fehler gemacht und ich möchte den noch woanders machen, wobei er bei mir viel gelernt hat. Also, es war konstruktive Kritik, also nicht falsch verstehen. Dass ich den Mischer im Rücklauf gemacht habe. Und zwar, da gibt es so verschiedene Philosophien. Und ich habe da auch mal recherchiert, vor einiger Zeit schon drüber. Und wenn ihr hinschaut, wenn ihr mein Titelbild seht, was ich habe, dann seht ihr dahinter einen Verteiler, einen großen Verteiler mit, das muss ich erstmal überlegen, 6 oder 7 Abgängen. Warmwasser, sehr. Nee, 5 Abgänge. So, und da sieht man, ich weiß ja nicht, ob man es jetzt genau sieht, weil ich ja auch davor stehe, ist ja eine Montage, die ich da gemacht habe, dass ich mal den Mischer im Vorlauf habe und mal den Mischer im Rücklauf. Warum? Also, es gibt diese Philosophie, dass man den Mischer da hinbaut, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hochtemperaturkreis hat, wenn man mehrere Regelgruppen, so nennt man das ja denn, auf dem Verteiler hat, dass man die hochtemperaturigen besser den Mischer im Rücklauf macht, im Rücklauf macht und die niedertemperaturigen im, was habe ich jetzt gesagt, Niedertemperatur, also so, dass der Mischer thermisch weniger beansprucht wird. Also bei einer Fußbodenheizung weniger Vorlauftemperatur, kann er ruhig im Vorlauf sein. Wenn ich jetzt aber eine Schaltung habe, dann ist die sogenannte, auch die Ralf als Einspritzschaltung betitelt, dann kann er auch im Rücklauf sein, weil ich ja wirklich voll dort in den Vorlauf reinfahre, meinetwegen eine ganz normale Radiatorenheizung, also Plattenheizkörper oder vielleicht sogar noch DIN-Radiatoren. Große Problem dabei ist, auch bei der Schaltung, wenn man das jetzt so macht, Ralf schrieb mir dann ja, dann lieber ist die Mischschaltung. Mischschaltung heißt bei ihm im Vorlauf den Mischer. Jetzt kommt aber ein Problem dazu, Ralf, warum du da vielleicht auch bei dem Schloss irgendwie da Probleme hattest, was du mir geschrieben hast, also hat da irgendwie ein denkmalgeschütztes Haus, Schloss oder so saniert. Und hat dann mit dem Planungsbüro die Diskussion gehabt, dass da irgendwie der Sicherheitstemperaturbegrenzer immer kam. Also STB heißt es denn, wenn man nämlich Flächenheizung drin hat, dann kann man das regelungstechnisch so einstellen, dass der Mischer eben für diesen niedrig temperierten Kreis allgemeingültig so bei 55 Grad ausmacht, weil sonst der Estrich hochkommt. In dem speziellen Fall kann es natürlich so gewesen sein, dass da ein spezieller Holzboden drin war. Und bei 45 Grad, so schrieb er mir, der durfte nicht über 45 Grad Vorlauftemperatur kommen. Hat doch vielleicht einen Holzboden mit Schnitzereien oder was der anderen Ausdehnungskoeffizienten hat. Oder dass das Holz nicht reißt, weil es zu sehr austrocknet, ich weiß es nicht. Aber das große Problem bei dieser Schaltung ist, gerade wenn man einen Verteiler hat, einen Sammler oder Verteiler, wie man es auch immer nennt, und mehrere Abgänge dort dran hat, dann hat man das Problem, erstmal, dass oftmals, weiß ich auch nicht, hirnlose Idioten da dran sind, die sowas planen. Kann ich euch sagen, ist mir in Konstanz am Bodensee passiert. Also ich bringe euch da gleich wieder ein praktisches Beispiel für, nicht, dass jetzt heißt hier irgendwie, da schwatzt hier nur dumm rum. Verteiler, ja, und hier ist die Einspeisung, Vorlauf, Rücklauf. Hier sind die einzelnen Heizkreise und am Ende hinten, ja, ist die Warmwasserbereitung. Können nur hirnlose Idioten machen, weil für normalerweise hier in unserer Klimaregion ist es so, dass im Sommer die Heizkreise zufahren und ich nicht den gesamten Verteiler durchheize. Da war es so gewesen, da war dann auch noch von den Stadtwerken ein Blockheizkraftwerk dran, von dem ich auch noch die Zulassung habe, also dass ich die in Betrieb nehmen kann, EC Power. Habe ich mal, nicht in Dänemark, aber hier in Deutschland, wo die herkommen, die Zulassung gemacht, dass ich die halt in Betrieb nehmen kann. Habe dann so eine Urkunde gekriegt, dass ich eben berechtigt bin, die für Garantiefälle in Betrieb zu setzen, dass ich eben weiß, wie das funktioniert. Und die wollten mir dann da vom Himmel ist Jahrmarkt erzählen, die Techniker. Da war das auch noch so gewesen, dass denn über eine hydraulische Weiche dieses BHKW Sommer wie Winter immer voll durchknallte. Weil, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Abgänge da an diesem Verteiler waren, das als riesiger Heizkörper fungiert hat. Ich habe dann mit Ultraschall die Wassermenge gemessen, die da bewegt wurde, habe das Delta T gemessen, Q ist gleich M mal C mal Delta T, ja, und habe gesagt, okay, ich weiß es jetzt nicht mehr, das ist ja schon Jahre her. Die haben da, ich meine, 30 kW oder so, oder vielleicht waren es ja 50, ich weiß es nicht, die immer in dem Heizraum waren, weil dieser Verteiler den Heizraum geheizt hat, egal wie gut der gedämmt ist. Wärmeverlust findet statt, Wärme kann man nur dämmen, nicht isolieren. So, weil ich jetzt aber, um da zurück zu meinem Beispiel zu kommen, ich habe denn einen Sammler, der immer heiß ist. Und dann habe ich das Problem, Ralf. Ich habe im Vorlauf meinen Mischer. Im Rücklauf ist keiner. Hier ist das T-Stück. Ja, dann habe ich das Problem, dass mir über Schwerkraft, wenn der Sammler warm ist, auch noch eine heiße Rücklauftemperatur habe. Weil beispielsweise hier habe ich meine Fußbodenheizung in deinem denkmalgeschützten Haus. Ja, mache jetzt hier diese sogenannte Mischschaltung und habe unten einen Sammler, der ist warm, weil da hinten Heizkreise sind, die mir einen höheren Rücklauf verursachen, wie die Vorlauftemperatur meines Mischers für meine denkmalgeschützte Fußbodenheizung. So nenne ich es jetzt mal. Denn geht hier über Schwerkraft was rein. Der Mischer fährt zwar so, dass er hier nur im Kreis fährt, ja, den Sekundärkreis. Hier ist der Mischer. Hier ist das T-Stück. Hier ist auch zu, aber hierdurch wird über Schwerkraft in das System Energie reingedrückt. Über den Dichteunterschied. Ja, 800, 977 Kilo und 77 Kilo. Warte mal, 70 Gradiert Wasser hat 977 Kilo, meine ich, pro Kubikmeter. Und bei 50 Grad sind 10 Kilo Unterschied. Da sind 10 Kilo weniger. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber 10 Kilo sind der Unterschied zwischen dem Wasser. Und deswegen wird das dann praktisch reingespritzt. Eine Lösung dafür ist zum Beispiel, dass man in den Rücklauf unten am Verteiler, wenn man da zum Beispiel eine Verschraubung hat, ich habe so einen Fall schon gehabt, macht man so eine Einlege-Schwerkraftbremse-Rückschlagventil und zwar in die Richtung raus. Und sobald probiert eine Schwerkraft hier rein zu steigen und mir im Prinzip ist das eine umgekehrte Einspritzschaltung in den Rücklauf am T-Stück in den rotierenden Strom meines Sekundärkreises ist ja dann sekundär oben, ja, unten der Primärkreis, oben der Sekundärkreis, mir das dort einzuspritzen, dass dann heiß Wasser reinkommt. Vielleicht war das auch bei dir der Fehler. Und nur weil du jetzt in die andere Richtung gegangen bist, also weil bei dir war ja dann hier praktisch der Mischer im Rücklauf passiert jetzt aber ganz genauso. Ja, wir haben jetzt hier die Rotation, hier sitzt ja die Pumpe, dann wird hier sich Wärme reindrücken aus dem warmen Sammler, weil da unten andere Temperaturen herrschen. So, das wollte ich nur noch mal erklärt haben. Wie gesagt, gibt so die Philosophie, wenn eben Hochtemperatur und Niedertemperatur sekundär ist, wird der Mischer in Vorlauf oder Rücklauf gesetzt. Aber da gibt es wirklich, das ist so eine Philosophiefrage, will ich mal sagen. Aber an der Stelle, wenn ich jetzt hier eh schon was darüber erzähle, kann ich nochmal was zum DDV sagen und zur richtigen Einbindung von Wärmepumpen. Ich habe es in dem einen Video schon mal gebracht und das ist eben auch groß, der große Nachteil jetzt bei diesen Wärmepumpen-Leuten. Deswegen will ich auch das Video so nennen, kranke Heizungshydrauliken. Also ich beschreibe euch jetzt mal ein Szenario. Ihr habt eine Schwerkraftheizung, klassisch. Ja? Ob ihr nun durch den Quatsch von Dämmen die Vorlauftemperatur runterkriegt oder einfach nur indem ihr anders heizt, und die Wärmestrahlung ausnutzt, wie sie leider nicht in den Leistungstabellen der Heizkörperhersteller drinne stehen. Weil wenn man das mal nach Strahlungsgesetzen ausrechnet, dann hat man ja auch mit niedrigen Temperaturen Strahlungsleistung, die man über Q ist gleich M mal C mal Delta T nicht rausbekommt anhand des Normheizkörpers, also diese 75, 65, 20, also 75 drin, 65 raus, 20 Grad Lufttemperatur, Übergang 50 Kelvin mal U-Wert oder Wärmedurchgangskoeffizient vom Wasser, Stahl, Luft, dann kriegt man aber mehr oder weniger raus, wenn man das klassisch rechnet, aber wenn man das über Strahlungsfläche, beispielsweise bei Buderus gibt es eine Angabe der Beschichtungsfläche, also der Lackierfläche von Heizkörpern, wenn man das mal als Strahlungsfläche nimmt bei 30 Grad nach Professor Bernd Glück oder Professor Klaus Meyer, ja, also entweder die 5,27 oder die 5,34, ja, als Boltzmann-Konstante, wenn man das dann mal durchrechnet, 0,93 Emissionswert und dann mit absoluten Temperaturen, will ich jetzt nicht wiederholen, diese Formeln hier alle, also könnt ihr alle nach Glück und Meyer gucken hier, braucht bloß hinter mir fassen. Da ist das Meyer-Buch. Und hier ist das Glück-Buch. Ist jetzt nicht so, dass ich mich damit nicht beschäftige, aber mit dem Professor Glück habe ich im Augenblick gerade wieder einen regen Austausch. Wo war ich stehen geblieben? Genau, dann kriegt ihr auf jeden Fall weniger Leistung raus, wie ja euch die Formeln weiß machen wollen. Wenn ihr mit Strahlung arbeitet, kommt auf immer mehr raus. Also Szenario, ihr habt jetzt eine alte Schwerkraftheizung. Jetzt baut ihr dort eine Wärmepumpe ran. Ja, über die Hydraulik, beispielsweise DDV. Habt da den Puffer zwischen. Und hinten auf der Sekundärseite habt ihr ja keine Pumpe drin, weil die Hydraulik nämlich nicht krank ist. Vorweg natürlich die Heizung gespült, entschlammt, weil eine Schwerkraftheizung, da ist Dreck und Mist drin. Aber jetzt habt ihr dicke Rohre und darüber ist der hydraulische Abgleich gemacht. Weil sonst hätte die nie funktioniert. Das kann ja nicht. Ich sag mal, wir sind erst verwahrlost, seitdem es die Pumpen gibt, weil die Pumpen drücken das schon irgendwie hin. Und das haben auch die ganzen Leute hier überhaupt nicht auf dem Zeiger oder auf dem Schirm, dass wenn diese blöden die blöden Pumpen uns das da irgendwie alles immer irgendwie hindrücken, dann ist das halt in Ordnung. Damit sind wir aber bei im Problem. Wir können eigentlich nicht mehr richtig sagen, wie schnell strömt denn mein Heizungsmedium in die Heizfläche. Ob es nun eine Fußbodenheizung ist, eine Flächenheizung, eine Wandheizung oder ein Heizkörper. Wir wollen ja, dass der definiert abkühlt. Meinetwegen 5 oder 7 Kelvin in einer Flächenheizung oder auch vielleicht mal 10, wenn es eine ältere Fußbodenheizung ist, oder eben 20 oder 15 oder 10 im klassischen Heizkörper. Das haben wir aber ja nicht im Griff, weil die Heizungsrohre hinten ja nicht mehr gerechnet werden. Wird, ja, drückt sich schon hin, ja, das Wasser kommt da schon hin, wird doch warm, wird doch warm. Aber zu welchem Aufwand? Und wenn jetzt Leute meinen, ich habe es in der letzten Videos auch erwähnt, dass das keine Relevanz spielt, dann bringe ich euch jetzt ein Beispiel und da könnt ihr alle, die vielleicht noch eine Solaranlage haben, eine thermische Solaranlage, sofort nachvollziehen und verifizieren, dass der Dirk hier keinen Mist erzählt. Also, in den Wärmepumpen sind jetzt Durchschlussmesser und das ist irgendwie wichtig, wie schnell das da durch den Kondensator abgetragen wird aus der Wärmepumpe. Das ist total wichtig. Aber in den Heizkörpern, scheißegal, brauche ich alles nicht. Läuft doch durch, wird doch warm. Ihr nehmt eine klassische Solaranlage, eine thermische Solaranlage. Da habt ihr ein Durchflussmesser, Volumenmeter, Topmeter, Tachometer, wie auch immer ihr das Ding nennt. Und jetzt habt ihr da oben eine Fläche und jetzt kommen von da oben irgendwie 800 bis 1000 Watt runter. Ja? Dann habt ihr beispielsweise beim Hersteller, ist das ein schnell durchströmtes System oder ein langsam durchströmtes System, das hängt natürlich davon von der Bauart ab. Ist das meanderförmig, der Kollektor? Ist das ein Hafenabsorber? Herstellerangaben beachten, kann ich nur sagen. So, ich war ja früher mal beim Brötcher Handel und da hatten wir halt Cosmo und Brötcher Heizkörper. Die hatten wir den Hafenabsorber und da wussten sie, 40 Liter pro Quadratmeter die Stunde. Und daran habe ich meinen Volumenstrom eingestellt. Oder meinen Massenstrom von meinem Glykolgemisch. So. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich da war. Ja, wir haben die Solaranlage, aber die bringt ja nichts. Erstmal Pumpe voll hochgedreht, Solarpumpe. Und dann mit dem Tachometer den Massenstrom abgedrückt. Also erste Maßnahme, die der Dirk gemacht hat. Tachometer voll aufgerissen, Pumpe auf kleinste Stufe. Erstmal guckt, was schaffe ich denn überhaupt? Natürlich Relaisbetrieb, Pumpe eingeschaltet, weil scheint ja nicht immer Sonne, wenn du das ausprobierst. Und dann eingestellt. Und dann kann ich eben diese Quadratmeter multiplizieren, die ich da oben habe. Und dann anhand der multiplizierten Quadratmeter kann ich ganz schnell zurückrechnen, aha, so viel Liter muss ich haben die Stunde, mal so und so viel durch 60, weil an den Durchflussmessern ist es ja eine Minutenangabe, und dann stelle ich daran meinen Massenstrom ein. Und was soll jetzt beim physikalischen Vorgang der Wärmeübertragung an einem Heizkörper oder an einer Heizfläche anders sein? Es spielt absolute Relevanz, wie schnell da was durchgeht und wie effektiv dadurch meine Wärmeübertragung ist. Und dann blenden die Leute alle aus und dann können sie wieder Daumen nach unten gehen, weil ich sie beim Kacken erwischt habe. Weil sie nämlich das nicht beachten. Und den Anspruch habe ich einfach. Und es ist schwer, in bestehende Anlagen das hinzukriegen, weil wenn da irgendjemand ein paar Rohre hingerotzt hat, ohne überhaupt mal, weiß ich, wenigstens Rohrdimmen oder was zu benutzt zu haben, sondern oh, wird doch warm. Oder dann wird eben an der hydraulischen Abgleichstätte abgedrückt. Und dann hatte ich neulich in der Eigentümerversammlung dann, ja, also hydraulischer Abgleich. Und dann pfeift das alles und dann kommt eine Woche später der Monteur und dreht alles zurück. Ja, warum? Weil wir da draußen kranke Heizungshydrauliken haben. So, und dann kommen jetzt der Wärmepumpenhersteller und reagieren natürlich darauf. Die ganzen modernen. Sagt mir doch mal bitte schön, warum ich in einer 6 kW Hoffmann Wärmepumpe, ja, in einer 6 kW Hoffmann Wärmepumpe, warum ich dort, ich muss mal was parallel machen, warum ich dort eine 11,6 Meter Pumpe drin habe. Warum? Warum? Ist doch hirnrissig. 11,6 Meter. Also, ihr habt ja in den letzten Videos vielleicht gesehen, dass ich da so ein großes Achtfamilienhaus gerechnet habe aus meiner Verwandtschaft. Ich hoffe, dass ich den Stick so schnell finde, dass der hier auf dem Tisch rumliegt. Ja, hier liegt er. Und dass ich das hier in der Hydraulik drin habe. Vielleicht, ich mache das anders. Ich blende euch das ein. Ich weiß es jetzt nicht. Da hängen jetzt 6 Wohnungen an einer Heizungsanlage. Und um durch diese waren ja 6 Thermen dran. Da waren früher 6 Pumpen. Ja. Da fliegen jetzt die Heizungen alle raus, mit den Pumpen raus und dann kommt eine zentrale Pumpe hin. Ich blende euch hier die Originalberechnung dafür ein, die Hydraulik. Ich weiß es nicht, ich muss den Rechner anmachen, aber ist egal, fällt mir bloß so ein, wie viel Meter und Massenstrom diese Pumpe bewegen muss, um 6 Wohnungen zu beheizen. Und wie viel Förderhöhe ich dafür brauche. Ich weiß es nicht, ich sage jetzt, es sind 3,5, schätze ich jetzt mal, ich weiß es nicht, 3,5 Meter. Und die bauen in eine Wärmepumpe 11,6 Meter ein. Warum? Damit sie sich die Hochdruckstörung ersparen. Und dann drücken die das irgendwie raus, ob nun DDV oder wie die ETA-Pumpe macht, die Hydraulik mit dem Bypass-T-Stück dran. Ist mir alles bekannt. Aber wird eure Heilung eures vorhandenen Rohrnetzes nicht ändern. Wenn ihr nicht wenigstens einen hydraulischen Abgleich macht, wie kann man denn das jetzt, um das mal lösungsorientiert zu machen, ja, wie kannst du das jetzt denn in den Griff kriegen? Wenn kein Blöd bei euch ein zu dicke Rohr zum zu großen Heizkörper gepackt hat, der für den Raum zu groß ist und der bevorzugt mit Wärme beaufschlagt wird, dann könnt ihr nur so ein A-Ventil von Hallmeier einbauen oder Inni, wie sie jetzt heißen, oder ihr nehmt einen Ofentop-Akku, wo ihr 6 Meter Förderdruck abbauen könnt, um von 10 bis 140 oder bis 170 Liter, je nach Bauart, den Massenstrom einstellen könnt. Ja, es geht nicht anders, weil wenn da nun mal der hohe Differenzdruck, ich habe ja dafür Messgeräte mir gebaut, alles habe ich ja schon gezeigt, habe mir auf der Drehbank eine Spindel gebaut, wo ich am Ventil, am Heizkörperventil, habe ich alles schon gezeigt, messen kann, wie viel Druck da ist. Und alle sehen immer nur, wird doch warm und sehen nicht immer nur thermisch. Man muss es aber auch drucktechnisch sehen. Und wenn sich das eben schlecht verteilt im Haus, weil eben das Rohrnetz nicht gerechnet ist, sondern wird doch warm, kommt doch da irgendwie an, vergleicht das mal mit dem Stromnetz. Ja? Da fällt das nur nicht so auf, da kommt der Strom auch überall an. Aber spätestens, wenn ihr mal Lasten anschließt und ihr habt dann zu dünnes Kabel, ja, wenn euer Herd dann mal nicht in 4 oder 6 Quadrat angeschlossen ist, je nachdem, wie viel kW der hat, sondern nur mit 1,5 kW, dann brennt das Kabel. Wenn ihr aber eine Hydraulik habt und habt dann Heizkörper dran, an dem zu dünnen Rohr, dann wird der warm. Aber er wird nie die Betriebsbedingungen machen. Nur habt ihr das große Glück, dass euch das Rohr nicht wegschmort, so wie es euch mit einem 1,5 Quadrat Kabel passiert. Und das Bewusstsein probiere ich seit Jahren in Leuten reinzukriegen.
Ich habe gerade noch was vergessen zu erzählen, merke ich beim Schneiden vom Video. Also die Pointe. Ihr habt eine Schwerkraftheizung, fahrt die mit geringen Temperaturen, die Massenströme verteilen sich ordentlich, lasst die durchlaufen, keine Nachtabsenkung und solche Geschichten. Fahrt mit geringeren Temperaturen, wie damals mal üblich gedacht. Vielleicht auch noch auf einem höheren Niveau, aber weitaus nicht so hoch, wie das Niveau eigentlich gedacht war, bis ich hier im 90, 70 oder was früher so diese alten Schwerkraftheizungen oft hatten. Und ihr werdet auf immer merken, euer Haus ist auch ohne Dämmung wunderbar behaglich. Warum ist das so? Weil ein Strahlungsaustausch stattfindet zwischen der Heizfläche und der Hülleninnenraumfläche. Das versteht man aber nur, wenn man sich mal mit Glück und Meyer beschäftigt hat. Die beiden Professoren, unabhängig voneinander. Weil das Luftvolumen da drin nicht mehr warm gemacht wird. Und das funktioniert aber nur, weil sich das so toll da drin verteilt. Und irgendwann in die stationäre Lage kommt, würde der Professor Meyer sagen. Und das geht aber nur, wenn ihr eine vernünftige Hydraulik habt und die Heizflächen vernünftig dimensioniert sind, vernünftig abgeglichen sind, indem die Rohrnetz berechnet wurde. Also wenn man eine vernünftige Rohrnetzberechnung macht, ist ähnlich wie bei der Schwerkraftheizung, dann braucht man gar keine voreinstellbaren Ventile. Oder sagen wir so, die sind da zwar drin, aber da muss man dann nur so ein zweimal kleiner drehen von 8 auf 5 oder so. Beim IMI beispielsweise, hier beim VX2 oder beim AV9 dreht man dann vielleicht mal von 9 auf 4 oder auf 5 runter. Aber nur einige Heizkörper, weil eben alles sich vernünftig verteilt. Aber der Effekt ist ja auch der, und so macht sich ja auch heutzutage überhaupt ja keiner eine Mütze drum, und da ist auch keiner, der dann irgendwie Gewährleistung und wie ist das jetzt hier bei schweren Fehlern? 20 oder 25 Jahre Gewährleistung, meine Güte, ob es die GmbH dann noch gibt, die das gebaut hat, ist jetzt mal dahingestellt. Es ist ja so, dass jetzt auf immer mit viel weniger Leistung klargekommen wird. Und das ist ja ein Indiz dafür, für das, was ich gerade behaupte. Ja, warum fliegt da jetzt der 30 kW Kessel, der 20 kW Kessel oder hier in meinem Fall eben die 6, 24 kW Therme raus und wird durch eine 30 kW Therme ersetzt? Und wenn ich, dann brauchst du vielleicht nicht einblenden, ich habe es jetzt hier nämlich noch aufgemacht, also 1341 Kilogramm muss ich dort in diesem 6/8 Familienhaus, weil erstmal 6 Heizungen bloß rankommen, bewegen und wir haben eine Förderhöhe von 286,2 Millibar, also knapp 2,9 Meter. Ihr erinnert euch? 11,6. Da stimmt doch was nicht. Warum brauchen die 11,6 Meter Kondensatorpumpe? Ja, damit sie sich ihr Problem von der Backe drücken, im wahrsten Sinne. Dass es eine Hochdruckstörung gibt. An uns kann es nicht liegen. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Sonst würden die Dinger nämlich, wenn die Hydrauliken alle passen würden, und das ist eigentlich bloß, nicht eigentlich blödes Wort, eine Reaktion der Wärmepumpenhersteller, um nicht der Schuldige zu sein, wenn so eine Kiste, also so eine Heizungsanlage komplex nicht funktioniert. Dass das da hinten irgendwie blöd läuft. Da sind die Foren voll von den Leuten, die jetzt alle ganz genau Bescheid wissen, wie Hydraulik funktioniert. Wenn man normalerweise eine Wärmepumpe installiert, auch mit Heizkörpern, dann müsste man rein theoretisch Rohre raus, Heizkörper raus, nicht nur, ja, da müsst ihr die Heizkörper tauschen, damit er die Vorlauftemperaturen hinkriegt, damit größere Heizkörper drin sind, damit weniger Vorlauftemperatur benötigt wird. Nee, ihr müsstet das Ding eigentlich komplett auslegen. Und jetzt kommt es aus eigener Erfahrung. Ich habe ein System ausgelegt in einem über 100 Jahre alten Bau. 50-40, also 50 Vorlauf, 40 Rücklauf, 20. 50-40-20. Und ich habe bei 0 Grad 26 Grad mittlere Heizkörpertemperatur gehabt. Wunderbar funktioniert. Ja? Und da sehe ich, dass unsere ganzen Berechnungen, die wir hier haben, 12, 8, 31, bla bla bla, bla sowieso, deutscher Anhang national, doch mal überdacht werden sollten. Ich sage jetzt nicht, die sind komplett falsch, aber wir hätten heutzutage, und das ist das mit der Nachhaltigkeit, das könnte ich eigentlich bei der Stelle auch, ich bringe das jetzt gleich mit drin, dann wird das Video doch ein bisschen länger. Mit der Nachhaltigkeit, diese mit den grünen Socken, die uns ja hier alle Nachhaltigkeit und Effizienz und bla bla bla, das ist wie Abwrackprämie. Ja? Was kostet der Primärenergiefaktor, um so ein Auto neu zu bauen? Ja? Oder eben ein bestehendes System vernünftig zu richten und so sieht das bei Heizung, oh, pass mal auf, ich greife hier mal kurz rüber. Das ist mal eben hier. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich weiß ja nicht, ob das. Oh, doch, ich sehe ja, da, doch, ja, ich sehe ja meine Hand da im Wischfon. Das sind 9 Elektrolytkondensatoren. Und hier zum Beispiel, der hat 100 Mikrofarad, 35 Volt. Und der hat 3,5 Mikrofarad. Mit dem Handheck gemessen. Da sind diese ZWR24 ADE Turbotherm drin, die schon seit 20 Jahren nicht mehr gebaut werden. Und kein Handwerker ist so richtig in der Lage, die zu reparieren, weil gibt ja keine Ersatzteile mehr. Und ich werde berichten. Ich habe mir das dann angeguckt. Also wie gesagt, die Elektrolytkondensatoren, die auf dieser Leiterplatte hier sitzen, ja, das ist die Hauptplatine, die ist kaputt. Und die gibt's nicht mehr, heißt es. Da habe ich mich jetzt mal rangesetzt und habe die 9 Kondensatoren getauscht. Gut, ein bisschen sauber machen, entlötet, Litze und. Stunde war ich dabei. Aber welches wirtschaftliche Verhältnis ist das, wenn ich jetzt mal sage, was ich Bundesdurchschnitt 80 Euro die Stunde plus Mehrwertsteuer kostet, die Investitionen der Elektrolytkondensatoren, 105er, Panasonic, ja, also gute Elektrolytkondensatoren, war 1,39 Euro. Oder 1,29, ich weiß es jetzt nicht genau. K kann es euch auch wieder einblenden. Schenke ich euch. Ja, ist was drauf geschissen. Das Ein- und Ausbauen von der Platine dauert, wenn man weiß, wie man es macht, 10 Minuten, Viertelstunde, Aus- oder Einbau. Und ich werde berichten, weil ich habe noch so eine Therme bei meiner Verwandtschaft, das ist jetzt aus dem Haus dort, da habe ich eine gebrauchte Therme eingebaut, weil Kinder eine Reihe gekriegt hat, das Ding zu reparieren, weil die neue Heizung lässt noch auf sich warten, Eigentümerversammlung, die Demokratie, muss dann erstmal wieder alle müssen dazu Ja sagen aus der Wohngemeinschaft und, ihr wisst ja, wie das ist hier, nicht der Verstand entscheidet, sondern die Demokratie entscheidet, musste ich ja da irgendwie wieder Leben in so eine Therme kriegen. Und jetzt habe ich die kaputte Platine mit denen nochmal besetzt. Mal sehen, ob ich die repariert kriege. Jetzt habe ich aber bei meiner Verwandtschaft ja nochmal so ein funktionierendes Gerät. Ich nehme mir die halbe Stunde, schraube die mal kurz rein und gucke mal, ob die jetzt funktioniert. Ich werde berichten oder vielleicht mache ich da auch eine kleine Videosequenz von, wie das dann funktioniert. So, und das sage ich mal, das ist für mich Nachhaltigkeit. Ja, wenn man nur sieht, was die Bleche von dem Ding kosten oder das ganze Drumherum an dieser Therme, Gas, Wasser, Umlauf, Heizer, Kombi, heißt es ja denn eigentlich, ist natürlich im Kindverhältnis zu, wir bauen da jetzt mal eine neue Brennwertgerät hin, was ja da nicht geht, wegen der Schornsteine, kostet dann irgendwie 7.500, 8.000 Euro, ja, zu 3 Stunden Arbeit mit Löten, und einbauen, natürlich macht das ja keiner. Weil dann geht's ja wieder los, oh, ich muss ja Gewährleistung haben und bla bla bla. Erinnert ihr euch, wo bleibt denn jetzt die Gewährleistung dafür, dass die euch vor 20 Jahren einen 3- oder 4-mal, 5-mal so große Gerät eingebaut haben? Und die Takten und diese schlechte Betriebsfähigkeit des Gerätes, weil an und aus wird niemals so gut funktionieren wie durchlaufen, ja, weil passend dimensioniert die wollen wir, da kriegt kein Hahn nach. Aber die Gewährleistung, wenn du ein paar Elkos tauscht, da muss ich jetzt einen Haftungsausschuss machen, Ausschluss machen und bla bla bla. Merkt ihr, wie wir uns selber auf der Füße stehen? Effizienz ist anders. So, wie gesagt, ist mir gerade noch so eingefallen, ich blende euch die Hydrauliken ein, ich blende euch auch von Reichelt ein, was die Elkos kosten. Dann seht ihr, was das für ein Eiertanz ist hier. Wenn man hier mit Hirn arbeiten will, wirst du nur blockiert.